Natürlich habe ich mich immer wieder gefragt, auch andere haben mich das gefragt, schaffe ich das? Ich musste mich natürlich fragen, bin ich in einer Situation, dass ich das auch über mehrere Jahre durchhalte, weil wenn ich die Partei gegründet hätte und wäre beispielsweise, sagen wir mal, im April im Burnout gewesen, dann hätte ich ja nicht nur vor mir selber, sondern auch vor allen Mitstreitern natürlich dieses Projekt massiv geschädigt.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Zentralredaktion. Wir berichten aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu denen die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
Unser heutiger Gast ist eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands. Und das, obwohl sie selbst bisher nie regiert hat. Sarah Wagenknecht.
Seit über 30 Jahren ist sie präsent in der deutschen Politik und in den deutschen Talkshows. Sie war in ihrem Leben bereits in 4 Parteien, der SED, der PDS, der Linken und nun hat sie ihre eigene gegründet, benannt nach sich selbst, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es ist die am schnellsten erfolgreiche Parteineugründung der Bundesrepublik. Aus dem Stand bekam die Partei bei der Europawahl über 6% der Stimmen. Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wurde das BSW jeweils deutlich zweistellig. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie haben mit der Parteigründung und mit den Wahlen sehr ereignisreiche Monate hinter sich. Und wir reden hier über die schwerste Entscheidung Ihres politischen Lebens. War sie das, die Parteigründung jetzt?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange darüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen, also auch noch bis kurz vorher, muss ich ehrlich sagen, da gab es Momente, wo ich mir dachte, brich das ab, mach's nicht, es ist zu viel, es ist ein solcher Berg, wir schaffen es nicht. Und ja, also da habe ich wirklich sehr, sehr lange auch mit vielen beraten, mit vielen gerungen, bevor wir uns dann dazu entschieden haben.
Können Sie uns in den Moment mitnehmen, an dem dann tatsächlich die Entscheidung fiel?
Also es war ein längerer Prozess. Wir haben ja schon im Jahr 2023, so im Frühjahr, hat sich so ein kleines Team zusammengefunden. Teilweise Politiker aus der Linken, teilweise aber auch Leute wie Ralf Suikert, der jetzt unser Schatzmeister ist, ein erfolgreicher Unternehmer, die darüber gesprochen haben. Versuchen wir sowas? Und dann haben wir wirklich auch Monate uns immer wieder auch sehr regelmäßig dann zusammengeschaltet, oft digital, oft persönlich und haben einfach darüber gesprochen, was muss man alles machen, um überhaupt so ein Projekt beginnen zu können. Also das ist ja in Deutschland wirklich auch eine relativ bürokratische, schwierige Entscheidung. Man muss sehr viele Dinge vorbereiten. Man kann, also theoretisch kann man sich zwar zu dritt zusammenfinden und sagen, wir haben heute eine Partei gegründet, aber man braucht ja Dinge dafür. Man braucht ein Konto, man braucht ein Startkapital, man braucht einen Namen, man braucht eigentlich auch schon ein Logo, man braucht eine Farblichkeit. Und über all das haben wir monatelang uns auch ausgetauscht. Und dann ging es natürlich manchmal schon noch auch hin und her. Irgendeiner hatte dann doch wieder den Eindruck, auch ich oft, Leute, das ist so viel. Und auch wir haben solche Hürden. Schaffen wir das? Können wir das? Machen
Was
wir am Ende nicht mehr
Hürde?
Kaputt? Also zunächst mal natürlich auch die Aussicht, da haben wir gehofft, dass uns viele Menschen spenden, aber schon auch das Problem, haben wir genug Geld? Wir wussten ja, wir haben ja zunächst einen Verein gegründet, dann als Vorstufe, also nicht als direkte Vorstufe, aber als zur Vorbereitung und dann im Januar die Parteigründung. Und wir wussten ja, in dem Jahr 2024 steht eine Europawahl und 3 Landtagswahlen an. Und wir waren zwar nicht entschieden, ob wir an allen 3 Landtagswahlen überhaupt teilnehmen, aber allein der Europawahlkampf, da wussten wir, wir brauchen eine Agentur, wir müssen eine Wahlkampagne machen, das braucht ganz viel Geld. Das sind ja die üblichen Budgets anderer Parteien, sind 10 Millionen für so einen Wahlkampf. Und selbst wir gingen davon aus, wir können das nicht, wir haben da natürlich auch nicht so viel ausgegeben, aber kriegt man überhaupt 1 Million? Kriegt man 2 Millionen? Ist man in der Lage, erste Beschäftigte auch anzustellen? Das ist ja auch eine Verantwortung. Wenn man jemand beschäftigt, muss der ja eine Perspektive haben. Das waren alles Dinge, die uns umgetrieben haben.
Die Entscheidung hatte ja weitreichende Konsequenzen. Die Fraktion der Linken, denen sie ja auch ihr Mandat zu verdanken hatten, musste sich auflösen. Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Gregor Gysi hat gesagt, die Entscheidung sei feige und unmoralisch. Hatten Sie da auch deswegen gezögert so lange, weil Skrupel mitgeschwungen haben, der Linkspartei den Stecker zu ziehen?
Ja, also auch das, weil wenn wir jetzt einen Flop gestartet hätten, dann hätten wir auf der einen Seite etwas kaputt gemacht, ohne etwas Neues aufzubauen. Und man wusste nicht im Vorfeld, ob es gelingt, ob es erfolgreich ist. Es gibt so viele Parteigründungen in der Bundesrepublik. Ich denke, alleine in die letzten Jahre, Herr Maaßen hat eine gegründet, Frau Petri von der AfD hat eine gegründet, 1000 Namenlose, die wir gar nicht kennen, gründen Parteien. Und die meisten dieser Parteien verschwinden, ohne dass man irgendwas groß von ihnen hört. Und deswegen wussten wir auch, das ist schwer. Also es ist in Deutschland schwerer vielleicht sogar als in anderen Ländern, weil auch das Parteiensystem immer noch eine größere Stabilität hat. Und das haben wir uns auch gefragt. Ja, schaffen wir wirklich das, was wir wollen, nämlich etwas aufzubauen? Gelingt uns das? Oder haben wir am Ende den nicht nur Makel, sondern auch moralisch für uns die Verantwortung? Wir haben etwas kaputt gemacht, aber wir haben nichts in Bewegung gebracht.
Sie haben die 2018 die Bewegung Aufstehen gegründet. Damit kamen Sie nicht so weit. Sie haben sich ein Jahr später vom Fraktionsvorsitz der Linken zurückgezogen wegen Burnout.
Das spielte auch eine Rolle. Also natürlich habe ich mich immer wieder gefragt, auch andere haben mich das gefragt, schaffe ich das? Weil es war klar, dass die Partei zumindest in der Anfangsphase sehr stark auf mich konzentriert sein würde, notgedrungen, weil ich die bekannteste Politikerin bin und weil natürlich über meine Bekanntheit auch die Partei Fuß fassen musste. Das wusste man von vornherein, dass das ganz wichtig war. Und ich musste mich natürlich fragen, bin ich in einer Situation, dass ich das auch über mehrere Jahre durchhalte, weil wenn ich die Partei gegründet hätte und wäre beispielsweise, sagen wir mal, im April im Burnout gewesen, dann hätte ich ja nicht nur vor mir selber, sondern auch vor allen Mitstreitern natürlich dieses Projekt massiv geschädigt. Und mit so einer Perspektive hätte ich es auch nicht machen dürfen. Also es waren ja, ich meine, wie gesagt, das sind Mitarbeiter, die dann zu uns gekommen sind. Eine Fraktion wurde aufgelöst. Das war alles anders als damals bei Aufstehen. Aufstehen war ja am Anfang sogar auch recht erfolgreich. Wir hatten ja 170.000 Unterstützer, aber es gab dann eben doch sehr starke strukturelle Probleme. Und spätestens, als ich mich dann zurückziehen musste, ist es dann eben auch an seine Grenzen gekommen. Und deswegen habe ich mich das schon sehr ernsthaft auch immer wieder gefragt. Und ich weiß auch, dass manche andere, die mitgemacht haben, natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, am Anfang Sorge hatten. Weil klar hätte das Projekt dann nicht so funktionieren können.
Und was machen Sie heute anders, dass es nicht nochmal passiert?
Also zum einen ist das ganze Klima ein anderes. Also es gibt ja, das ist glaube ich in der Psychologie auch oft beschrieben und ich habe es jetzt erlebt, es ist wirklich so, es gibt positiven und negativen Stress. Natürlich waren die Wahlkämpfe extrem stressig. Also es war ja der Europawahlkampf, dann waren das die 3 Landtagswahlen und ich war ja ständig irgendwie im Land unterwegs. Ich habe Veranstaltungen gemacht, ich habe Pressetermine gemacht. Das war schon nicht eine Zeit, wo man besonders ausgeschlafen unterwegs ist. Aber ich habe einfach unheimlich viele nette Begegnungen gehabt. Ich habe so viele Menschen getroffen, die mir gesagt haben, wir sind dankbar, dass sie dieses Projekt an die Wege geleitet haben. Wir setzen Hoffnung darauf, wir freuen uns, wir wissen wieder, was wir wählen können. Und wir hatten tolle Veranstaltungen, volle Plätze. Das heißt, wenn man sehr viel Stress hat, aber den Eindruck, es lohnt sich, es bewegt sich was, wir erreichen etwas, ist das etwas ganz anderes, als wenn man, und das war damals ja der Fall, massive interne Konflikte hat, die sehr, sehr viel Kraft kosten. Ich habe ja dann so in der Endphase meines Fraktionsvorsitzes und dann auch bei Aufstehen fing das ja dann auch an, aber es war eben vor allem auch in der Linken diese Auseinandersetzung. Wir hatten endlose Sitzungen, wo man sich nur angeödet hat, wo man nur Konfrontation hatte, wo man immer auch das Gefühl hatte, man zieht nicht an einem Strang. Also natürlich ist auch im BSW nicht jeder immer einer Meinung. Das wäre ja auch merkwürdig. Ist ja auch eine Partei mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Und trotzdem haben wir ein gemeinsames Anliegen. Und wir haben dort ein Präsidium, auch ein Parteivorstand. Aber das Präsidium macht ja trägt ja die Hauptarbeit weg, wo sich wirklich ein gutes Team entwickelt hat. Also ich gehe in diese Sitzungen rein und freue mich drauf, weil es ist eine Atmosphäre des Gemeinsamen und des Aufbauens. Und das ist etwas ganz anderes.
Können Sie das? Bodo Ramelow hat Ihnen genau diese Fähigkeit mal abgesprochen, nämlich in Führungsgremien zu arbeiten, im Team zu arbeiten. Sie arbeiteten immer als Einzelperson, hat Bodo Ramelow geurteilt. Ist es so falsch beobachtet?
Also viele haben mir das nicht zugetraut. Deswegen haben ja auch viele am Anfang gesagt, diese Parteigründung wird ein Flop, Wagenknecht kann nicht organisieren und das wird alles in sich zusammenbrechen. Ich sag mal, ich bin sicherlich kein großes Organisationstalent, aber ich habe eben Menschen, die das sehr gut können. Und wenn wir nicht gemeinsam diese Partei so aufgebaut hätten und weiter aufbauen würden, hätte es auch nicht funktioniert. Also ich denke, dass schon das Dreivierteljahr zeigt, egal was jetzt kommt oder was in Zukunft kommt, das ist ja eine Teamwork. Das ist ja nicht, also es ist ja ungerecht zu sagen, das ist One-Woman-Show, weil es gibt sehr viele Dinge, die habe nicht ich gemacht. Also dass wir die ganzen Landesverbände gründen, dass wir auch Menschen auswählen, auch mit Menschen sprechen, die dann bei unseren Mitstreiter sind, dass wir Parteitage abhalten, die auch ganz gut funktionieren, die nicht im Chaos versinken, was bei neuen Parteien oft der Fall ist. Das ist nur zu einem Bruchteil mein Verdienst. Das ist wesentlich mehr das Verdienst der anderen, die mitmachen.
Sie sagen ja von sich selber auch, Sie können nicht besonders gut organisieren. Was genau können Sie da nicht?
Ja, ich bin, glaube ich, nicht jemand, der also so ja reine Organisationsaufgaben. Also ich habe immer mich mehr inhaltlich verstanden. Also ich möchte ja auch Zeit haben, das ist jetzt natürlich im letzten Jahr sehr, sehr wenig geworden, zu lesen, neue Impulse zu entwickeln und vor allem auch meine Position öffentlich zu vertreten. Also ich denke, das ist eher mein Talent, als jetzt zu organisieren. Also organisieren heißt ja schlicht, ich meine, bei diesen Wahlkämpfen, wo sind sozusagen Stellplätze oder Garagen, wo man Plakate lagert? Bei einem Parteitag, wir brauchen Räumlichkeiten, man muss mit Menschen sprechen, man muss auch Konflikte moderieren in der Partei. Das mache ich teilweise auch, aber wir haben zum Glück auch noch mehr Menschen, die das machen, weil alleine würde ich das auch gar nicht schaffen.
Gut, das kann man auch delegieren, aber andere Fähigkeiten nicht, die muss man haben in der Führungsposition. Können Sie Kompromisse machen?
Wenn ich das nicht könnte, wäre ich nicht da, wo ich bin. Also auch in der Linken. Ich meine, ich habe 4 Jahre lang mit Dietmar Bartsch gemeinsam eine Fraktion geführt. Wir hatten damals einen Bundestagswahlkampf 2017 in einer schwierigen Situation. Das war ja gerade die Flüchtlingskrise, wo wir das zweitbeste Ergebnis für die Linke erreicht haben. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich sozusagen immer nur meinen Ego-Trip gemacht hätte, wie mir das meine politischen Gegner unterstellen. Ich denke schon, dass ich Kompromisse mache. Was ich nicht mache, ist, dass ich mich verbiege. Das habe ich auch in meiner Biografie nie gemacht. Also wenn ich das Gefühl habe, die Gruppe um mich herum geht einen Weg, den ich für falsch halte, dann werde ich das immer sagen. Das würde ich auch beim BSW, nur da ist es zum Glück nicht der Fall. Aber das wird auch eine Konstante in meiner Biografie bleiben. Ich stehe für das, wovon ich überzeugt bin. Und möchte Menschen mitnehmen natürlich in diese Richtung. Ich lasse mich auch gerne beraten. Ich lasse mich auch gerne überzeugen, wenn ich in einer Frage irre. Ich habe in meinem Leben auch schon oft geirrt. Ich habe mich auch oft korrigiert. Aber ich werde nicht öffentlich etwas vertreten, was ich für falsch halte.
Erinnern Sie sich an Gespräche, vielleicht auch in der letzten Zeit, in die Sie mal reingegangen sind und danach rausgegangen sind mit der Haltung, oh, da wurde ich jetzt überzeugt. Da habe ich meine Meinung angenommen von jemanden, ja, die ich vorher nicht hatte.
Oft, also gerade im Prozess der Parteigründung, also da geht es jetzt weniger um inhaltliche Positionen, aber um Fragen des Wie, was man macht, wie man es macht. Also da gibt's viele Punkte, ich müsste jetzt überlegen, um Ihnen da ein Beispiel zu nennen, aber es gab oft Diskussionen, da bin ich mit einer anderen Position rein, habe dann mir die Meinungen angehört und habe dann gesagt, okay, wahrscheinlich habt ihr recht, machen wir es so.
Beispiel?
Ja, ich überlege jetzt gerade, das sind natürlich, wie gesagt, das sind nicht die großen Grundfragen der Programmatik, aber es sind kleinere Fragen. Also zum Beispiel wollten wir so eine App entwickeln, wo wir innerparteilich die Diskussionen organisieren. Das hat sich als sehr schwierig erwiesen. Dann haben einige gesagt, mach doch erstmal einen Telegram-Kanal, das ist wenigstens auch eine Möglichkeit der Kommunikation, wenigstens eindimensional, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir erstmal das. Oder bezogen auf die Frage der Mitgliederaufnahme, ich meine, das ist ja immer noch so auch ein Konflikt, der auch weiter diskutiert wird bei uns. Wie offen, wie stark wachsen wir? Wir haben über 25.000 Unterstützer, wir haben Tausende, die gerne Mitglied werden wollen. Und viele davon, die meisten wahrscheinlich, sind ehrliche, redliche, solide Menschen. Wir kennen sie nur nicht. Und die Frage ist ja, wie hoch ist die Hürde, bis wir sagen, jemand kann Mitglied werden? Das sind auch Dauerprozesse der Diskussion. Machen wir das lieber etwas offen, dann haben wir mehr Mitstreiter und Menschen werden auch nicht demotiviert. Aber wir haben auch eine Gefahr, dass wir falsche aufnehmen, die dann doch destruktiv sind. Und da haben wir immer versucht, so einen Mittelweg zu finden. Und da habe ich auch mehrfach mich dann korrigiert.
Verstehen Sie aber, dass viele Ihrer langjährigen Weggefährten sagen, Sarah Wagenknecht ist nicht kompromissbereit? Also wie kommt dieses Image oder diese Aussagen zustande, wenn Sie selber sagen, ich bin so gar nicht?
Na, viele verstehen unter kompromissbereit, dass man sein Fähnchen nach dem Winde hängt. Also natürlich haben viele damals in der Linken auch gesagt, so jetzt akzeptier doch, die Partei hat zur Migration eine Meinung, nämlich offene Grenzen für alle, jeder, der will, kann kommen und muss in Deutschland dann auch bleiben können und entsprechende soziale Leistung beziehen. Und akzeptier das doch einfach, das haben Parteitage entschieden, wieso stellst du dich da quer? Kann man ja sogar so sehen. Also klar waren das in der Linken Mehrheiten, die das entschieden haben. Und ich habe eben gesagt, nein, ich verbieg mich nicht. Ich habe meine Position. Ich habe die auch vor Parteitagen vertreten. Aber ich werde die auch nicht deswegen aufgeben, weil ihr das alle anders seht. Und das wird oft als kompromisslos dargestellt. Aber ich finde, also ich wünschte eigentlich, wir hätten in der Politik mehr Menschen, die wirklich zu ihren Überzeugungen stehen, weil die Wählerinnen und Wähler doch auch wissen wollen, wofür steht ein Politiker und nicht nur, was ist gerade Parteimeinung und vielleicht morgen das Gegenteil.
Es hat nur eine Person in den vergangenen Jahrzehnten ähnlich dramatisch seiner Partei den Rücken gekehrt. Oskar Lafontaine, der SPD, damals auch Bundesfinanzminister. Oskar Lafontaine ist mit der Zwischenstation Linkspartei heute auch Mitglied im Bündnis Sarah Wagenknecht und gleichzeitig ihr Ehemann. Hat er Sie inspiriert zu diesem Schritt, bei diesem Schritt?
Also inspiriert, wir haben natürlich ganz viel darüber gesprochen und er war immer hin und her gerissen zwischen dem, was unser persönliches, privates Interesse ist und dem, was er durchaus auch als politische Notwendigkeit angesehen hat. Also ich denke, rein privat hat er, oder denke ich nicht, sondern ich weiß es, hat er sich das nicht gewünscht, weil es natürlich bedeutet, wir haben viel, viel weniger Zeit zusammen, wir haben viel, viel weniger Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, ja, einfach Zeit miteinander zu verbringen, Rad zu fahren, all die schönen Dinge, Pilze zu suchen, was man alles so macht. Und das ist ja schon auch etwas, er ist ja in einem etwas anderen Lebensabschnitt als ich.
Ist 80 geworden.
Denkt man über Zeit auch nochmal anders nach. Also es war keineswegs so, dass er gesagt hat, Sarah, mach das unbedingt, sondern es war so, er hat gesagt, Sarah, wenn du das möchtest und wenn du dich dafür entscheidest, unterstütze ich dich. Aber er hat schon auch deutlich gemacht, dass er sich persönlich durchaus etwas anderes wünschen würde.
Dietmar Bartsch sieht Lafontaine als treibende Kraft hinter der Parteigründung. Er hat bei uns im Interview gesagt, ohne Lafontaine würde Wagenknecht viele Dinge nicht tun. Was entgegnen Sie?
Das stimmt einfach nicht. Eigentlich weiß Dietmar Bartsch das auch, weil er hatte auch mal ein Gespräch mit Oskar genau darüber, vor dem Schritt. Was daran stimmt an der Aussage ist, dass ich natürlich, dass wir uns austauschen, beraten und dass wir in der Einschätzung der politischen Situation, dass viele Menschen politisch heimatlos waren oder auch immer noch sind teilweise, dass es eine große Leerstelle gibt im politischen System, dass einfach ein bestimmtes Profil, was wir jetzt verkörpern und nur deshalb wurden wir ja auch so stark gewählt, also auf der einen Seite soziale Gerechtigkeit, aber auf der anderen Seite durchaus auch konservative Werte, Einschränkung der Migration und das große Thema Frieden, dass es dafür auch einen Bedarf gibt, dass es keine politische Kraft gibt, die das wirklich verkörpert. Da waren wir uns einig und das war für mich ja auch wichtig, dass wir das gemeinsam so eingeschätzt haben. Aber dass er das betrieben hat aktiv oder dass er mich motiviert hat und gesagt hat, mach doch unbedingt, ich will unbedingt nochmal gucken, wie wir uns jetzt hier beweisen. Also das ist wirklich völlig jenseits der Realität. Das Gegenteil war der Fall.
Sie hätten die Partei nicht gründen können, hätte Ihnen nicht ein Millionärsehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern 5 Millionen Euro gespendet. Das ist eine der größten Spenden, die es je in der deutschen Parteiengeschichte gab. Was wissen Sie über die beiden? Also Thomas Stranger, Lotte Salling-Kree heißen die beiden. Haben Sie die je getroffen? Was sind das für Menschen?
Na, dass wir es nicht gründen konnten, ist nicht korrekt. Die Gründung war ja schon vollzogen. Also als wir gegründet haben, haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass wir auf solche großartigen Menschen treffen. Also das kam ja erst danach. Da haben sie erstmal 2 größere Spenden gemacht und haben dann signalisiert, dass sie auch durchaus noch mehr geben würden. Und dann hat unser Schatzmeister zunächst mal natürlich das Gespräch gesucht, hat auch sehr genau recherchiert, wo kommt das Geld her, weil wir natürlich ausschließen mussten, dass das irgendwo aus Kanälen kommt, die wir nicht haben wollen. Und also sei das aus dem Ausland, sei es aus irgendwelchen halbkriminellen Sachen, man weiß es ja nicht. Das hätte ja die Partei zerstört. Also ich meine, das wäre ja, mit sowas muss man ja auch rechnen. So, und später habe ich die beiden auch kennengelernt und ich finde wirklich, das sind so rührende, engagierte, auch bescheidene Menschen und sie haben uns unglaublich geholfen, das stimmt, weil wir hatten und haben viele Kleinspenden. Aber natürlich, diese Großspende hat zunächst mal den Parteiaufbau, den Europawahlkampf, die Landtagswahlkämpfe auch ermöglicht. Aber zur Relativierung muss man auch wissen, also andere Parteien, also zum Beispiel SPD, hat ein Jahresbudget von 160 Millionen. Also nur um mal die Dimension zu sagen, was politische Arbeit in Deutschland kostet. Die 5 Millionen waren unglaublich wichtig für uns, aber wir brauchen nach wie vor viele Kleinspenden, weil inzwischen ist das Geld auch durch die Wahlkämpfe aufgebraucht. Also es ist auch nicht so viel, dass man dafür von jetzt vielleicht 2-3 Jahre politisch arbeiten kann.
Also das Geld aus dem Ausland fließt in Ihre Partei, das Geld aus Russland speziell fließt, was immer wieder auch vermutet und behauptet wird, das können Sie ausschließen komplett.
Ja, weil unser Schatzmeister ja jede größere Überweisung oder sogar bei kleineren genau hinguckt. Und es gab ja wohl, er hat das ja dann auch öffentlich gemacht, genau 75 Euro, die mit einer russischen Kennung überwiesen wurden, offenbar aber auch von Deutschen, die eben sich in Russland aufhalten. Gut, ich finde, also wer uns unterstellt, dass wir also für 75 Euro korrumpiert sind, der ist vielleicht nicht ganz richtig im Kopf. Aber wir gucken sehr genau hin, weil natürlich, also nicht nur, weil wir das moralisch nicht wollen, das ist der wichtigste Grund, aber wir wären ja auch politisch und im Ansehen ruiniert, wenn sich herausstellen würde, dass wir Geld annehmen, was dann vielleicht irgendwie aus Moskauer Kanälen kommt oder aus anderen zwielichtigen Kanälen. Deswegen machen wir das nicht. Und deswegen hat unser Schatzmeister da wirklich auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Und er ist ja auch, ich meine, es ist ja auch ein renommierter Mann, auch in seiner wirtschaftlichen Biografie. Er will auch persönlich nicht durch so etwas, dass sein Ansehen zerstört wird und dass er da also öffentlich dann schlecht dasteht. Deswegen hat er sowohl eine eigene Motivation als eben auch für die Partei, da ganz genau hinzugucken.
Es gab in Russland Begeisterung, als Sie Ihre Partei gegründet haben. Es gab ein populäres Online-Portal, Lenta heißt das. Und die haben gejubelt über die Gründung einer neuen Pro-Putin-Partei. Ist das so falsch?
Das ist falsch, weil wir sind keine Pro-Putin-Partei. Wir sind der Meinung, dass man mit Russland im Frieden leben sollte. Wir sind auch der Meinung, dass es im Interesse unserer Wirtschaft ist, uns nicht von den Energielieferungen und Rohstoffen aus Russland abzuschneiden, weil wir
merken,
Putin
hat uns abgeschnitten, nicht wir.
Nein, nein. Also wir haben mit der Sanktionspolitik begonnen und
die Lieferung hat er beendet.
Nein, die Öllieferung hat er auch nicht beendet. Es gab bei dem Gas einen kurzzeitigen Lieferstopp, dann flogen die Pipelines in die Luft. Das war nun, wenn man alles zusammenfasst, was darüber inzwischen bekannt ist, ganz sicher nicht Russland. Also die Frage ist ja, haben wir uns mit diesen Sanktionen nicht ins eigene Knie geschossen? Also wenn man selber ein anderes Land sanktioniert, dann reagiert das natürlich. Und das Einzige, wie Russland reagiert hat, war das Gas, was allerdings über andere Leitungen nach wie vor geliefert wird nach Europa. Also zum Beispiel die Ukraine-Leitung, das ist ja eine der Pipelines, die noch offen sind. Die wird wahrscheinlich Ende des Jahres abgeklemmt, aber nicht von Putin, sondern von der Ukraine. Und Öl hätten wir immer noch beziehen können. Das wurde auch verlässlich geliefert nach Schwedt. Da hat Herr Habeck entschieden, anders als andere europäische Länder, das nicht mehr importieren zu wollen. Also deswegen ist die Frage, wer ist schuld, für mich nicht die entscheidende Frage. Die Frage für mich ist es in unserem Interesse, einen Wirtschaftskrieg mit Russland zu führen? Und beenden wir den Ukraine-Krieg mit diesen Sanktionen? Und beides, würde ich sagen, kann man mit einem klaren Nein beantworten.
Nein, die Frage ist, wie man den Krieg beendet. Putin hat die Ukraine überfallen. Sie fordern einen Stopp der Waffenlieferungen. Aber wenn die Ukraine den Krieg verliert, wenn sie nicht mehr kämpfen kann, dann hört sie auf zu existieren, weil Putin geht es darum, sich die Ukraine einzuverleiben. Und wenn wir wieder Geschäfte mit Russland machen und der Ukraine die Unterstützung verweigert, ist es vorbei mit der Ukraine.
Also ich bin fest überzeugt, dass der Ukraine-Krieg nicht deshalb ausgebrochen ist, weil Russland territorial sich ausweiten wollte, sondern der Krieg ist ausgebrochen. Das wurde ja auch von Russland immer wieder vorher thematisiert, weil die Russen kein US-Militär an ihrer Grenze haben wollen. Das ist ein anderes
Selbst Putin Problem. Putin sagt, dass er den Anspruch auf das Territorium erhebt, weil er es als legitimen Teil Russlands betrachtet.
Na, so offen hat er das nicht gesagt. Das er hat jetzt so gesagt, dass er diese Gebiete annektiert hat. Das war am Anfang aber auch noch nicht der Fall. In Istanbul gab es Verhandlungen nach allem, was man von den verschiedenen Seiten weiß und was gesagt wurde, wäre Russland bereit gewesen, sich zurückzuziehen, nicht von der Krim, aber aus den Gebieten, die nach dem 24. Februar besetzt wurden, um zu erreichen, und das war immer das Entscheidende, dass die Ukraine nicht Teil der militärischen Infrastruktur der NATO wird. Also es ging um die 12 CIA-Basen an der Grenze, es ging um 4000 NATO-Soldaten, es ging um gemeinsame Manöver im Schwarzen Meer.
Aber die NATO hat sich ja nicht gewaltsam und gegen den Willen der neuen Mitglieder ausgedehnt. Die haben Zuflucht gesucht in der NATO, die wollten raus aus dem Einflussbereich Russlands. Und es gibt ja sowas wie das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wenn die Polen, die Kroaten, die Balten zu uns wollen, sollen wir Nein sagen?
Na, mit der Zuflucht, das ist ein bisschen vielleicht doch eine Verkehrung der Geschichte. Also zunächst einmal hat Michail Gorbatschow das sowjetische Militär, das in all diesen Ländern stationiert war, ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass es eine militärische Auseinandersetzung gab, zurückgezogen aus all diesen Ländern. Das war ein Schritt, der, glaube ich, historisch gar kein Beispiel kennt, dass eine Großmacht ein ihr Militär aus sehr, sehr vielen Ländern einfach abzieht. Und damals hat man gehofft, und auch viele, auch deutsche Politiker haben das damals gefordert, eine neue europäische Friedensordnung. Der Warschauer Pakt war Geschichte, und viele haben damals gesagt, auch die NATO sollte durch eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa eine neue europäische Friedensordnung ersetzt werden.
Da gab es viele Träume, aber jetzt haben wir es mit einer aggressiven Macht zu tun, deren Eroberungsgelüste, deren imperialer Hunger ja weit über die Ukraine hinausgeht. Das betrifft ja
Das ist Ihre These, das sagen Sie. Also andere
das ist
sehen
jetzt
das anders.
Das ist keine privat komische Meinung von uns, das sagen sehr, sehr viele Menschen, die sich mit der Materie auskennen.
Na, andere sagen etwas anderes. Zum Beispiel Herr Burns, das ist ja heute der CIA-Direktor der Vereinigten Staaten, der war lange Zeit auch Botschafter in Moskau, der hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eben die Ausdehnung der NATO bis hin auch, dass die Ukraine möglicherweise ein NATO-Mitglied wird, dass dort auch schon militärische Infrastruktur ist, dass das für die Russen eine knallrote Linie ist und dass es zum Krieg führen wird, wenn man diese Politik weiter betreibt. Und das ist ja dann am Ende auch eingetreten. Und deswegen muss man ganz klar sagen, es war nicht klug, hier die russischen Warnungen, egal ob man sich dem, ob man das akzeptiert oder nicht, man hätte einfach versuchen müssen, sich mit Russland in dieser Frage zu arrangieren. Es gibt keine Notwendigkeit, die NATO immer weiter auszudehnen, wenn man eine Friedensordnung haben kann. Und diese Osterweiterung der NATO kam ja lange, bevor Russland dann auch zunehmend martialisch reagiert hat. Das hat übrigens George Kennan in den 90er Jahren vorhergesagt. Also er hat damals gesagt, das ist ein Stratege der US-Außenpolitik, und er hat gesagt, also wenn die NATO-Osterweiterung wird dazu führen, dass sich in Russland die revanchistischen, nationalistischen, repressiven Kräfte durchsetzen. Und genau das hat so stattgefunden. Und auch der Putin von heute ist eben nicht mehr der Putin, der damals im Bundestag uns die Hand entgegengestreckt hat. Das ist schon so.
Wenn Sie den Westen, wenn Sie die NATO verantwortlich machen für den Ukraine-Krieg, dann kommen wir hier nicht zu einer gemeinsamen Position. Das müssen wir auch nicht an der Stelle. Wir können auch.
Ich mache die NATO ja nicht allein verantwortlich. Begonnen hat diesen Krieg Russland und es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, um das sehr deutlich zu sagen. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Es gibt meines Erachtens sowieso für gar keinen Krieg Rechtfertigung. Krieg ist nie ein, darf nie ein Mittel der Politik sein, weil Kriege so unendlich viel Leid über die Menschen bringen und zwar über Menschen, die gar nicht darüber entscheiden können, ob sie in einem, ob sie in diesen Krieg hineingezogen werden. Aber die Frage ist doch, was macht man jetzt? Und ich finde diese moralische Debatte, also Putin ist böse, deswegen darf man Putin nicht verhandeln, weil man darf ihm ja nicht irgendwie noch etwas geben. Das ist eine ziemlich heuchlerische Moral, weil wenn wir nicht verhandeln, wird weiter gestorben. Und die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Sie ist ja eher auf dem Rückzug. Nur es sterben jeden Tag sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen wäre es dringend an der Zeit, zum Beispiel gemeinsam mit China, das ja Einfluss hat auf Russland und Brasilien, die haben ja einen Friedensplan vorgelegt, dass hier die westlichen Länder solche Ideen unterstützen und auf beide Seiten einwirken, auf die Ukraine und auf
Putin
Russland einen
Waffenstillstand.
Das behaupten sie, in der Presse steht, er hat, als er in China war, gesagt, er möchte verhandeln. Es gab in der englischsprachigen Presse, in der New York Times wurde immer wieder berichtet, dass der Kreml Andi auch auf der informellen Ebene immer wieder verhandelt. Handlungsofferten gemacht hat. China sagt ja, also Chinas Friedensplan wäre ja einer, mit dem man Russland auch unter Druck setzen könnte. Nur der Westen unterstützt diese Vorschläge nicht. Und deswegen wird dieser Krieg erstmal weitergehen. Und vor allem, was ja noch schlimmer ist, die Gefahr besteht, dass er sich ausweitet. Die Gefahr besteht, dass wir wieder rote Linien ohne Ende überschreiten.
Wenn die Ukraine verliert und Putin den Eindruck bekommt, dass er so weitermachen kann. Wir finden hier nicht zu einem Konsens, muss nicht sein, wenn wir weiter ausloten, was ihr Bündnis ausmacht. Es gibt ja da auch noch viele Unschärfen und Unklarheiten. Und als sie gegründet wurden, war die erste Reaktion der AfD vom Parteichef Tino Chrupalla, das neue Bündnis sei inhaltlich fast 1:1 AfD. Und wenn man Russland anguckt, sieht man dann doch die ein oder andere Überschneidung größerer Art.
Ja gut, wenn Sie nach dem Maßstab messen, können Sie auch sagen, die AfD ist 1:1 die FDP, weil die AfD will die will zum Beispiel den Solidaritätszuschlag abschaffen, der jetzt wirklich nur noch von Leuten gezahlt werden muss, die über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Sie will die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Also ich bin ja auch dafür, die Freibeträge so zu setzen, dass die Mittelschicht nicht betroffen ist. Aber die AfD und auch die FDP, wenn es nach ihr ginge, wollen eben auch Milliardenvermögen da steuerfrei stellen. Es gibt viele Punkte, wo die AfD, Sie können sich mal das Abstimmungsverhalten im Bundestag angucken, wo sie mit der FDP, auch mit der CDU gemeinsam stimmen. Also insoweit finde ich einfach dieses Argument, da gibt es einen Punkt, wo sie übereinstimmen. Es gibt noch ein paar Punkte. Also ja. Wir stimmen überein bei der Kritik der Corona-Maßnahmen. Das hat sich im Nachhinein aber doch als richtig erwiesen, das zu kritisieren. Und ich finde, eine Position wird doch nicht dadurch irgendwie vergiftet, weil sie auch die AfD vertritt.
Bleibt denn jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen auf allen politischen Ebenen für Sie?
Das Problem der AfD ist, dass sie eben keine rechtskonservative Partei mehr ist, sondern dass sie zunehmend in den letzten Jahren, dass der Einfluss der Rechtsextremisten, also da ist der bekannteste Kopf Herr Höcke, aber er ist ja nicht der einzige. Dass der Einfluss dieser Richtung, dieser Strömung in der Partei immer vehementer und immer größer geworden ist. Und Frau Weidel weiß, wer Höcke ist. Die wollte ihn im Jahr 2017, so wie damals 2/3 des Parteivorstands der AfD, aus der Partei ausschließen. Und in dem Ausschlussantrag heißt es, dass man das deswegen betreibt, weil eben eine große Nähe, eine übergroße Nähe, sogar wörtlich heißt es, zum Nationalsozialismus wahrgenommen wurde bei diesen Personen, weil man ein Menschenbild wahrnimmt, das der Würde des Menschen widerspricht. Auch das stand in diesem Ausschlussantrag. Das heißt, Sie wissen genau, mit welchen Leuten Sie es zu tun haben. Dieser Ausschlussantrag ist trotzdem gescheitert, wurde dann auch vom AfD-Vorstand nicht weiter betrieben. Und ein Teil der Leute damals hat die Schlussfolgerung gezogen, sich aus der AfD zurückzuziehen, Herr Meuthen und andere. Und ein Teil hat sich dann mit den Rechtsextremisten arrangiert.
Aber mit AfD minus Höcke würden Sie zusammenarbeiten?
Mit einer Partei, die quasi das ist, was die AfD am Anfang war, eine konservative Professorenpartei, würden wir natürlich punktuell zusammenarbeiten, weil warum sollte man das nicht tun? Also ein Bernd Lucke ist doch kein Extremist, das ist ein seriöser Mann, der in bestimmten Punkten Dinge vertritt, die ich für falsch halte und in anderen Punkten Dinge, die ich für richtig halte.
Aber Weidel, Chrupalla sind für Sie Partner, mögliche.
Partner halte ich für den falschen Ausdruck, weil das Problem von beiden ist ja, dass sie sich mit diesem rechten und rechtsextremen Flügel arrangiert haben. Seitdem äußern sie sich auch ein bisschen anders, als sie das vorher getan haben. Nun steckt man in Köpfen nicht drin, was da eben Taktik ist und was Überzeugung ist. Aber ich glaube, das Gefährliche an der AfD ist eben, dass sie teilweise, wenn man ihre Funktionäre anguckt, andere Inhalte vertritt, als die meisten Wählerinnen und Wähler erwarten, wenn sie AfD wählen. Weil das ist ja auch die Wahrheit. Viele Menschen wählen AfD aus ganz nachvollziehbaren und legitimen Gründen. Sie wählen sie für die Friedensposition, also für die Ukraine-Position, für die Corona-Kritik und vor allem eben auch, weil die AfD die prominenteste Stimme ist, die eine Einschränkung der Migration fordert. Und die Rechtsextremisten sind ja nicht so im Vordergrund, sie sind im Hintergrund. Ich denke, dass die meisten Wähler nicht Äußerungen wollen, wie sie Höcke tätigt, dass wir angeblich schwache Volksteile haben in Deutschland, wo es eines Aderlasses bedarf oder eine Remigration von 20 bis 30 Millionen Menschen. Das wünschen sich die Wähler der AfD auch nicht. Aber dieser Widerspruch, das ist das, was die heutige AfD ausmacht.
Sie haben mal den Wunsch geäußert, dass Sie nicht den Rest Ihres Lebens in der kapitalistischen BRD verbringen müssen. Sie waren in der SED und Sie waren Wortführerin der kommunistischen Plattform in der PDS. Seit wann sind Sie keine Kommunistin mehr?
Also sehr lange. Ich glaube, so in dem, was man darunter klassisch versteht, weiß ich gar nicht, ob ich das je war. Also ich bin ja in die SED eingetreten, als die meisten schon aus ihr austreten wollten oder auch schon begonnen haben auszutreten, also direkt vor der Wende. Und ich war ja in der DDR nicht systemkonform, sondern ich durfte nicht studieren, weil ich damals meine Kritik geäußert habe. Und ich hatte dann nach der Wende eine Phase, das war von Trotz und Ärger und auch einer jugendlichen Auflehnung gegen den Zeitgeist geprägt. Also damals war es ja so, dass viele, die vorher die DDR in höchsten Tönen gelobt hatten, dann plötzlich sich um 180 Grad drehten, die sogenannten Wendehälse, die gab es, das war ja wirklich ein Massenphänomen, und dann irgendwie nichts Gutes mehr an der DDR lassen wollten und sich also komplett dem neuen Zeitgeist angepasst haben. Und das hat mich damals als junge Frau enorm empört, weil ich fand, was haben diese Leute überhaupt? Ich meine, in der DDR haben sie mir Ärger gemacht, weil ich nicht Honecker großartig fand. Und danach waren sie plötzlich der Meinung, also das Beste, was wir haben könnten, ist Helmut Kohl. Und dagegen habe ich mich aufgelehnt. Und aus der Zeit kommen auch diese Äußerungen, da gab es noch Schlimmere zur Mauer und Ähnliches. Das ist, wenn man Anfang 20 ist, glaube ich, nicht so völlig unnormal, dass man sich versucht, ganz und frontal gegen den Zeitgeist zu stellen. Ich habe mich damals schon begonnen, ein bisschen mit Ökonomie zu beschäftigen, aber ich habe ja später, also damals habe ich ja zunächst mal dann nach der Wende Philosophie studiert und habe später dann in Volkswirtschaftslehre promoviert, und spätestens in dem Zuge habe ich mich natürlich mit wirtschaftlichen Tatbeständen auseinandergesetzt und dass eine zentralisierte Planwirtschaft, eine vollverstaatlichte Wirtschaft nicht funktioniert, ist mir spätestens dann klar geworden, als ich eben mich mit ökonomischen Zusammenhängen beschäftigt habe. Und ab da habe ich dann natürlich auch, das können Sie ja in meinen Äußerungen, meinen Büchern auch nachlesen, wirklich auch andere Wirtschaftsmodelle vertreten.
Auf der einen Seite schreiben Sie Bücher, auf der anderen Seite bedienen Sie auf YouTube ein sehr besonderes Format, das heißt Bessere Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Und da machen Sie in Gestalt einer Nachrichtensprecherin die Ampel verächtlich. Also ich habe mich erinnert gefühlt an den schwarzen Kanal des DDR-Propagandisten Karl Eduard von Schnitzler. Ist Ihnen da nicht die Parallele selber vor Augen?
ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass meines Wissens, also ich kannte in der DDR niemanden, der den Schwarzen Kanal freiwillig geguckt hat. Meine Wochenschau wurde von Hunderttausenden, teilweise von Millionen angeklickt. Ich glaube schon, das zeigt, dass hier offenbar doch Phänomene anders und nicht als Propaganda aufgegriffen wurden. Der Sinn dieses Formats war ja eher, Informationen zu vermitteln, zu recherchieren, Dinge zu thematisieren, die in den Medien zu kurz kommen oder weggeschwiegen werden. Es ist leider so, die Wochenschau pausiert ja seit der Parteigründung, weil ich, sag mal, ich habe ja da sehr, sehr viel auch recherchiert. Also jede Wochenschau waren 2 volle Tage Arbeit. Das konnte ich damals noch machen, weil da war ich ja nicht sozusagen im Dauerauslastungsmodus. Ich möchte die auch wieder aufnehmen, weil sie eben sehr, sehr viele, sie war auch sehr erfolgreich. Also viele Menschen haben das geguckt und viele sagen mir auch, oh, wann gibt's denn wieder eine? Also insoweit, wenn da ein Interesse besteht, würde ich sagen, ist schon das der Beleg, dass es nicht Karl Eduard von Schnitzler ist.
Warum sprechen Sie darin so abfällig über Ihre politischen Gegner, so herablassend? Warum machen Sie die verächtlich?
Ich mache niemanden verächtlich. Natürlich arbeite ich auch mit Mitteln der Ironie und auch mit einer harten Kritik. Aber ehrlich gesagt, wenn mir immer vorgeworfen wird, dass ich andere hart kritisiere, also schauen Sie sich mal an, was andere über mich sagen. Also wenn grünen Politiker mich als Pressesprecherin des Kreml hinstellen, finde ich das eine übelste Verächtlichmachung. Wenn ein CDU-Politiker sagt, ich sei der menschgewordene Hitler-Stalin-Pakt, dann ist das ein Niveau, wo das mich erschreckt, weil ich finde, so sollte man wirklich nicht miteinander umgehen. Und deswegen, wir haben eine harte politische Debatte. Ich denke nicht, dass Sie Dinge finden in meiner Wochenschau, die also sag mal übelste Diffamierung sind, sondern ich versuche pointiert und kritisch mich mit der Politik auseinanderzusetzen. Und leider haben wir in Deutschland eine sehr schlechte Politik und eine sehr, sehr schlechte Regierung. Das zeigen die Umfragen, dass das viele Menschen auch so sehen.
Und wenn man sie Populistin nennt, wie finden Sie das?
Das ist eben auch so ein beliebter Vorwurf, um Positionen abzuwerten. Also was ist Populismus? Wenn das beinhaltet, dass jemand populäre Dinge sagt, dann muss ich sagen, das ist eigentlich auch Auftrag von Politik, vielleicht Dinge zu machen, die Menschen wollen, und nicht Dinge zu machen, die Menschen nicht wollen. Aber in diesem Vorwurf des Populisten schwingt ja mit unseriös Antworten, die nicht funktionieren, mangelnde Faktenkenntnis, und das, finde ich, kann man mir nicht vorwerfen. Also die Konzepte, die ich vertrete, deswegen habe ich auch Bücher geschrieben, die sind solide recherchiert, die haben Hand und Fuß. Man kann sich damit auseinandersetzen, man kann gerne mit Argumenten begründen, warum es zum Beispiel nicht besser wäre, wenn wir in Deutschland ein österreichisches Rentensystem hätten. Da hat ein Durchschnittsrentner, der langjährig versichert ist, 800 Euro mehr im Monat. Ich finde, das wäre ein besseres Konzept. Man kann das gerne mit Argumenten auseinandernehmen, aber zu sagen, das ist populär, das ist einfach nicht fair in der politischen Auseinandersetzung.
Frau Wagenknecht, was war die schwerste Entscheidung, die Sie getroffen haben, seit Sie Parteichefin sind?
Ach Gott, dann wurden die Entscheidungen leichter, weil sie sich alle irgendwo auch aus einem bestimmten Modus heraus ergeben haben. Und da würde ich sagen, kann ich jetzt gar nicht sagen, welche da am schwersten war, weil klar, wir haben zum Beispiel auch darum gerungen, treten wir in 3 Bundesländern, also in den 3 Landtagswahlen an, schaffen wir das? Wir haben es am Ende gemacht, das war auch keine leichte Entscheidung, es war aber ganz offensichtlich richtig, wenn wir die Ergebnisse jetzt sehen. Und jetzt wird natürlich die nächste schwere Entscheidung, reicht es, was bei den Sondierungen, bei den Gesprächen herauskommt, um in eine Koalition zu gehen? Und ja, da muss man eben auch sehen, wie das weitergeht.
Regieren oder nicht regieren war immer eine Grundfrage für Sie. Sie waren lange gegen das Regieren. Sie haben, als Sie in der PDS waren, waren Sie strikt dagegen, dass die PDS regiert, und hatten als Begründung genannt, die Partei würde sich dann in die Machtstrukturen des kapitalistischen Systems begeben. Was würden Sie heute Ihrem Ich von damals sagen?
Was Sie zitieren, das war um die Jahrtausendwende. So würde ich das heute nicht mehr sehen, aber auch schon lange nicht mehr. Also in den letzten Jahren habe ich in der PDS oder in der Linken ja dann Regierungsbeteiligungen nicht kritisiert, deshalb, weil es prinzipiell falsch wäre zu regieren. Das ist Unsinn. Eine Partei wird dafür gewählt, dass sie die Möglichkeiten nutzt für Veränderungen. Und man kann aus der Regierung mehr verändern als aus der Opposition, wenn man sich gegenüber seinen Partnern durchsetzen kann. Was ich kritisiere, sind Regierungsbeteiligungen, bei denen die betreffenden Parteien ihre Wähler betrügen. Zum Beispiel damals, als die PDS in Berlin an die Regierung kam. Und das war im Jahr 2001 und dann mehrere hunderttausend Wohnungen privatisiert hat, das Blindengeld gestrichen hat, soziale Kahlschläge durchgesetzt hat, wo die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, um Gottes Willen, dafür haben wir euch nicht gewählt. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine Partei schon ein klares Profil auch behält und im Zweifel auch sagen muss, wenn Koalitionsgespräche nicht so laufen, dass man am Ende begründen kann, das und das haben wir durchgesetzt, deswegen gehen wir in diese Regierung, dass man auch sagt, nein, wir gehen nicht, weil das System ist schon so ausgelegt, dass es auch attraktiv gemacht wird, zu regieren. Also für die Betreffenden natürlich, die da verhandeln. Also wenn man regiert, hat man Ministerposten. Das ist natürlich attraktiver als Parlamentsabgeordneter, was die Bezüge angeht, was die Pensionen angeht. Da gibt es ja schon viele Verführungen. Es gibt viele Staatssekretäre, die man dann berufen kann. Für die ist das auch sehr attraktiv. Also es gibt schon angelegt, auch in den Strukturen. Ich will das gar nicht kritisieren, aber benennen muss man es schon. Es gibt eine Verführung, die darauf hinwirkt, dass Parteien lieber in Regierungen gehen, als in der Opposition zu sitzen. Und oft bewirkt das, dass sie ihre Wähler ziemlich verraten. Also, dass sie sagen, okay, sie reden sich das Ergebnis schön.
Mit Blick auf ihre Karriere, ihre Reden, ihre Bücher, wir tun uns selbst schwer mit der Vorstellung, Sie in einer Regierungsverantwortung zu sehen, wo Sie konstruktive Lösungen finden müssen, demokratische Kompromisse finden müssen, weil eben diese Rolle, die Sie bisher hatten und so auch die Berichte eben vieler Menschen, die direkt mit Ihnen zusammengearbeitet haben, sehr, die sind hier Kompromisse, sind nicht, ja, Ihre starke Seite. Finden Sie das Urteil, dass wir uns als politische Beobachter sich schwer in Regierungsverantwortung vorstellen können, finden Sie das ungerecht?
Das finde ich insoweit ungerecht, als ich natürlich, ich meine auch, warum habe ich eine neue Partei gegründet? Weil ich schon finde, ich bin ja einmal in die Politik gegangen, um die Gesellschaft zu verbessern, um Veränderungen zu erreichen. Und wenn ich mich jetzt zurückgezogen hätte, müsste ich konstatieren, ich habe zwar sicherlich in meiner Biografie auch vielen Menschen oft eine Stimme gegeben, also mit meiner Kritik, mit meinen Äußerungen, auch in der Corona-Zeit. Aber ich hätte nie sagen können, ich habe real etwas verändert, weil das konnte ich ja aus der Opposition nicht. Und die neue Partei war natürlich oder ist ja auch mit der Motivation gegründet worden, wir wollen real etwas erreichen und verändern. Kann man auch, wenn man stark ist aus der Opposition, besser ist es in der Regierung. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit bekommen, wirklich unser Land zum Guten zu verändern, aus einer Landes- und vielleicht perspektivisch sogar Bundesregierung heraus. Aber da natürlich wir das nie alleine können, hängt es auch davon ab, ob andere Parteien bereit sind, auch nicht nur auf uns, sondern auf die Wähler zuzugehen, auf das, was die Wähler wollen, die uns wählen und zum Teil sogar das, was die Wähler wollen, die AfD wählen. Ich finde, wir müssen viel ernster nehmen, einen wie großen Anteil von Menschen es inzwischen in Deutschland gibt, die sich wirklich und elementar eine andere Politik wünschen. Und das sollte in einer Demokratie eigentlich der Auftrag für alle Parteien sein, dann solche Veränderungen auch mitzumachen.
Frau Wagenknecht, wir sind sehr gespannt, was kommt. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke.